die Frage, die sich da vorstellt, ist, was ist mir im Leben am wichtigsten? Und die Frage stelle ich euch, was ist euch am wichtigsten? Und das ist keine leichte Frage. Ich denke, die stellt man sich auch als jüngerer Mensch vielleicht weniger, als wenn man älter wird. Also ich habe früher weniger darüber nachgedacht, als ich es vielleicht zur Zeit tue. Nicht, weil ich gerade deswegen nur predige, sondern auch, weil das eine Frage ist, die mehr an Bedeutung gewinnt. Was ist mir wichtig? Was ist noch mit dem Rest meines Lebens auf Hochdeutsch? Beruf? Also zumindest für mich ist das extrem wichtig. Meine Berufung, das, was ich tue. Nicht, dass ich da die Anerkennung drüber finde, aber da finde ich Erfüllung. Erfüllung in dem, weil ich weiß, da tue ich etwas, wofür mich ja der Herr begabt hat und was ich aus Freuden tue. Und ich hoffe, das ist bei euch allen genau das Gleiche. Dass ihr sagt, jawohl, Beruf ist mir wichtig, da tue ich von Herzen das, wo der Herr mich begabt hat. Manche haben keinen Beruf, sind zu Hause. Das ist genau das Gleiche. Ob man das aus dem Herzen tut, wir brauchen viele, viele Leute, die zu Hause sind und das von Herzen diesen Platz erfüllen. Was ist mir noch wichtig? Eine andere Sache, die mir ganz wichtig ist, das ist die Familie. Nicht alle, die hier sind, haben Familie, doch, also irgendwie schon. Ja, man hat Eltern, auch wenn man selber vielleicht keine Familie hat. Aber für mich ist das schon noch etwas, wo ich sage, das ist schon noch ganz zentral in meinem Leben, dass ich nach Hause komme und nicht alleine zu Hause bin, dass, wenn ich alleine zu Hause bin, dass ich weiß, doch, da kommt irgendjemand noch da. Also ich bleibe nicht ganz alleine und muss gucken, was ich da tue. Ja, das ist schon wichtig. Das ist ganz zentral. Die Frage ist, ist das das Wichtigste in meinem Leben? Und das ist eine schwere Frage. Die kann man vielleicht gar nicht mal so leicht beantworten. Und doch gibt es etwas, was wichtiger ist. Und das sagt Jesus sehr, sehr eindeutig. In dem Text, den wir vor Lukas 14 haben, da wird ein Festmahl beschrieben. Ein Festmahl, da werden viele Leute eingeladen. Und je mehr Leute da sind oder eingeladen sind, desto mehr Ausreden fallen den Leuten ein. Ui, ich muss hierhin, ich muss dahin, meine Familie und mein Acker und mein dies und jenes und welches. Und es kommen viele nicht zum Fest. Und dann kommt der Text, den wir heute haben, und der fängt relativ hart an. Und ich lese gerade den Anfang. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wow. Also das sind schon, also ich muss sagen, wenn man das so liest, dann geht das unter die Haut. Es ist nicht mal einfach so leicht gesagt. Jesus an erste Stelle stellen. Was ist an erster Stelle? Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist, als diese Geschichte erzählt wurde. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und er würde auch dort die Konsequenzen seines Lebens erleiden. Er würde ans Kreuz gehen. Er ging ans Kreuz. Und das wusste er. Und er war bereit dazu. Nicht, weil es ihm Freude machte. Er sagte, Herr, wenn geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber das war sein Weg. Und Jesus wusste auch, dass einige, die mit ihm gingen, diesen Weg nicht beschreiten würden. Es waren Massen an Leuten mit Jesus, die da mitgingen. Das lesen wir gerade im ersten Vers gleich. Dass eine große Menge ihm folgte und Jesus wusste, nicht alle werden dabei bleiben. Einige werden sagen, nee, das ist mir zu haarig, mir zu gefährlich. Den Weg will ich nicht gehen. Wer Vater und Mutter und Kind und Kegel und was nicht alles nicht hasst, ja, Der kann diesen Weg nicht gehen. Es ist eine schwierige Bibelübersetzung. Es ist ein schwieriger Text, den zu übersetzen. Andere Bibelübersetzungen schreiben, wer nicht Vater, Mutter und so weiter hasst, das ist das, was wir haben hier von der Luther-Übersetzung, der kann nicht mein Nachfolger sein. Andere Übersetzungen, da steht, ich muss für ihn wichtiger sein als Vater, Mutter und so weiter. Oder eine andere Übersetzung schreibt, ich muss bereit sein, die anderen Beziehungen zu brechen. Also bereit sein, zu brechen. Oder eine andere Übersetzung sagt, ich muss gering achten der anderen Beziehungen. Worauf es ankommt, ist, dass die Beziehung zu Jesus tatsächlich an erster Stelle in unserem Leben stehen muss, wenn wir Jesus nachfolgen. Sonst hat alles andere wenig Sinn. Und das ist nicht ganz einfach. Wenige von uns haben die Erfahrung jemals gemacht, dass wir tatsächlich auf die Probe in dem Bereich gestellt werden, und das, dafür bin ich dankbar. Das sollte oder ist in Deutschland nun wirklich eine Ausnahme. Aber wir haben demnächst in Karlsruhe in der Delegiertenversammlung von dem Arbeitskreis christlicher Kirchen haben wir jemanden eingeladen, der uns über Christenverfolgung berichten wird. Und da gibt es mehrere Organisationen, die gerade in dem Bereich sich stark machen. Und für solche Leute ist das heute, und heute werden mehr verfolgt als je früher, ist das starke Realität. Wer nicht bereit ist, hinter sich zu lassen, alles andere. Oftmals trifft es die Väter, die dann in den Gefängnissen gehen und die Familie zurücklassen. Ein sehr schwerer Los. Und da zeigt es sich, ist man dazu bereit? Das ist kein leichter Schritt. Und ich wage zu behaupten, bevor es tatsächlich nicht geschieht, weiß man gar nicht, wie man reagiert. Das ist einfach schwierig. Und da diesen Weg zu gehen und zu sagen, Jesus ist mir, bedeutet mir mehr als alles andere, auch wenn ich, was weiß ich, was erleiden muss. Doch was bedeutet das hassen? Ja, also ich weiß nicht, was ihr mit dem Wort hassen verbindet. Die Bibel verbindet normalerweise damit, dass man jemanden tatsächlich emotional nicht nur passiv gegenübersteht, wohlgemerkt. Passiv gegenübersteht, das heißt, der ist mir egal. Nein, nein. Liebe, das wäre vielleicht so das Pendant, dass man was Positives dem anderen gegenüber empfindet und entgegenbringt. Und Hass ist ein starkes Gefühl. Hass ist ein sehr starkes Gefühl. Das heißt, dass ich dem anderen nicht nur das Schlimmste wünsche, sondern ja, wenn ich denn auch darf und kann, auch dem das zeige, indem ich sein Auto verschrotte oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber das ist hier nicht gemeint. Es ist nicht hier gemeint, dass man seinen Ehepartner hassen muss. Es ist nicht gemeint, dass man seine Kinder hassen muss, insofern als dass man emotional dagegen steht. Was hier gemeint ist, hat mit Identität was zu tun. Und deswegen ist das Wort so schwierig zu übersetzen, weil es normalerweise in der Bibel schon was anderes heißt. Es geht darum, wer bestimmt meine Identität? Wenn mir meine Familie genommen wird, wer bestimmt meine Identität? Wenn es die Familie war, dann stürze ich in ein Loch und da gibt's keinen Raus mehr. Dann ist Ende damit. Und das gibt's oft. Leute greifen zu Selbstmord oder zu vielen anderen, weil sie ihre Identität da drinnen gefunden haben und nichts anderes haben. Wenn meine Identität in meiner Arbeit ist und meine Arbeit wird mir genommen, sei denn, dass ich körperlich nicht mehr kann oder was weiß ich, dann stürze ich in ein Loch und für mich ist zu Ende. Das wiederholt sich täglich. Hunderte von Malen, tausende von Malen. Menschen verlieren ihre Arbeitsstelle, sei es von der Kündigung heraus oder aus körperlichen Gründen, und es ist zu Ende mit ihnen. Ist das damit gemeint? Oder Menschen verlieren ihre Güter. Das gibt's. Ein Hausbrand. Man war vielleicht nicht versichert, wie man hätte versichert sein sollen. Oder was immer auch. Und es wird einem das genommen, was bis dahin wichtig war. Dann stürzt man auch in ein Loch. Und genau das ist, was damit gemeint ist. Du sollst Jesus an erster Stelle stellen und hassen von Vater, Mutter und Kind. Die Identität, meine Identität, meine, das, was mich ausmacht, soll aus Jesus kommen und nicht aus allem anderen. Weil dann weiß ich, dass auch wenn das Schlimmste mir im Leben passieren mag, dass es weitergeht. Dass ich jemanden habe, der trotzdem zu mir steht und mit mir geht. Egal was passiert, er geht mit. Und dann kommen zwei Beispiele vom Turmbau und vom Krieg. Wer einen Turm baut, der soll sich überlegen, ob er denn die Sachen dafür hat. Wenn nicht, dann soll er es lassen. Weil, wenn man denn anfängt, einen Turm zu bauen und in der Hälfte heißt es, wow, sorry, Pleite geht nicht mehr, dann ist das peinlich. Dann wird man zum Gespött der Leute. Oder wenn man in den Krieg zieht und man hat 10.000 Leute und der andere hat 20.000, dann soll man sich vernünftig mal hinsetzen auf seinen Hintern und überlegen, ob das denn wirklich klappt. Wer das nicht tut, der ist dumm. Und so ist es halt eben auch mit Jesus. Wenn wir nachfolgen, sollen wir das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, sondern tatsächlich überlegen, ist es das? Ist das der Weg, den ich gehen will? Nicht auf der halben Strecke dann liegen zu bleiben und dann peinlich für alle zu sein. Dann kommt etwas, was auch bei Johannes Reimer sehr stark rauskommt, die Würze zu sein. Wir sind die Würze unserer Gesellschaft. Die Priorität in Jesus zu haben, das ist eine Sache. Das gibt unserem Leben Sinn, aber das ist nicht einfach nur so, sondern es geht darum, dass wir aus einem bestimmten Grund von Jesus hier auf diese Welt gestellt wurden. Und das ist, damit wir ja Würze für unsere Umgebung sind. Ich möchte es mal heute mit Maggi bezeichnen. Also das ist, ich war doch überrascht. Ich habe gedacht, ich gehe mal hin und gucke, ob ich irgendwo Maggi kriege. Bin ich zum Check-in gegangen und ach du meine liebe Güte, da war ein komplett ganzes Regal nur mit Maggi-Sachen. Ich war komplett am Boden. Ich dachte, hallo, das kann's doch nicht sein. Ich dachte, irgendwo werde ich was fragen, aber das war ein ganzes Regal. Und dann waren die Preise so, dass ich gesagt habe, nein, das kaufe ich jetzt nicht und gebe jedem von euch ein Maggi-Stück oder sowas an die Hand. Aber das wollte ich zuerst. Aber wir sollen Maggi für unsere Umgebung sein. Was bedeutet das? Eigentlich steht da nicht Maggi, sondern Salz. Salz war damals ein bisschen anders als heute, insofern als dass tatsächlich Salz seinen Geschmack verlieren konnte. Das Salz, was wir hier in Deutschland haben, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Küche ist, aber auch wenn es ein Jahr da liegt oder zwei Jahre, es behält seinen Geschmack. Zumindest wenn ich es nicht auflöse irgendwo in Wasser oder was weiß ich. Also wenn es chemisch verändert wird, dann ist das schon anders. Aber die Rabbiner schon früh sagten, dass es damals wohl schon anders war. Wenn man Salz zu lang aufbewahrt hat in der Gegend, war es dann tatsächlich kraftlos. Es konnte man wegschmeißen. Es half nichts mehr. Das ist ein anderes Salz, wie was wir hier kennen. Aber von der Konstellation war es wohl, Konsistenz war es damals so, dass es wohl sich dann verändert hat, chemisch. Wir sollen auf alle Fälle diese Würze sein. Und das steht in diesem Text. Wenn das Salz kraftlos wird, wozu nutzt man es dann noch? Wenn wir dann als Christen tatsächlich Jesus an erster Stelle haben, aber die Gegend um uns herum bekommt es nicht mit, wofür sind wir dann da? Hat es dann überhaupt einen Sinn? Also, denkt daran, wir sind tatsächlich das Maggi, das Salz der Erde. Ich meine, manche mögen vielleicht, das nicht so gerne mögen. Weiß ich nicht, was ihr zu Hause benutzt. Auf alle Fälle benutzen viele Leute das, habe ich gemerkt, jetzt gelernt. Wobei es bei uns nicht der Fall ist zu Hause so viel. Johannes Reimer geht da auf, benutzt verschiedene Worte, gesellschaftsrelevant oder Transformation. Das sind so die Schlagwörter in dem Bereich. Und ich denke, es ist schon so, wenn wir für unsere Nachbarn, ja, egal sind, wenn keiner mitkriegt, wo unser Herz schlägt, wenn wir, ja, ihnen nicht mitgeben können, was uns wichtig ist, wenn wir nicht für sie relevant sind, wofür soll dann die Gemeinde für sie relevant sein? Ist nicht der Fall. Ich wurde diese Woche angesprochen, diese vergangene Woche. Das war eine schwere Frage von meiner Nachbarin. Ihre Waschmaschine ist kaputt. Habe ich gedacht, ei, meine liebe Zeit nochmal. Ich bin den ersten Schritt gegangen, ich bin da reingegangen, habe geguckt, was ich gucken kann. Sieb rausgenommen, naja, so halt eben so getan, als ob. Und ich konnte natürlich nichts ändern, aber ich habe mich ins Internet gesetzt. Und jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Ich werde nochmal zu ihr hingehen und sagen, also wenn sie sich auf das Experiment drauf einlässt, dann baue ich das Ding auseinander. Und wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es, wenn nicht, Pech gehabt. Ja, wir haben langsam aber sicher eine gute Beziehung. Und sie sagt auch immer, wenn wir Hilfe brauchen, können wir immer zu ihr kommen. Ich denke, da baut sich was auf, Vertrauen, da baut sich was auf, wo man gegenseitig Hilfe leisten kann. Da baut sich auch etwas auf, was Vertrauen heißt, wo man auch einem Menschen tiefer auch begegnet und schlussendlich, wo man auch geistig auf eine Ebene kommt und tatsächlich auch sagen kann, Mensch, warum tue ich das? Warum helfe ich? Weil zum einen mir das Spaß macht, ja, das tut's. Wenn ich so eine Maschine dann schrotte, das passiert öfter auch. Nicht das erste Mal. Aber auch, weil ich da was vermitteln will. Jesus hat mir alles gegeben in meinem Leben. Warum soll ich nicht ein bisschen davon abgeben? Ich denke, das ist auch das, was uns als Gemeinde in den Köpfen sein sollte. Dass wir das Gewürz für die anderen sein sollen. Nur wenn sie es nicht wahrnehmen, dass wir da sind, wenn sie nicht wahrnehmen, dass wir irgendwas für sie tun, wofür? Die Frage, warum dieser Ortsvorsteher sagen soll, da kommt eine Gemeinde hin. Die Frage stellen sich allerdings auch Leute in Karlsruhe. Die Gemeinden haben es nicht leicht, einen Platz zu finden. Als letztes steht da ein kurzes Wort. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist nicht egal. Das ist etwas, was wir auch ganz stark in den Sendschreiben haben. Offenbarung 2 und 3, Kapitel 2 und 3, wo es heißt, immer wieder am Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist nicht egal. Ich will das jetzt gar nicht so groß prügeln, aber diese Informationen sind wichtig. Diese Informationen sind wichtig. Was tun wir? Warum tun wir es? Wer steht an erster Stelle in unserem Leben? Zum Schluss die Frage, wo bist du, Maggi? Für wen bist du, Maggi? Für wen bist du Würze? Für wen bist du im Leben relevant? Das möchte ich euch mitgeben, dass ihr überlegt, und das ist auch unsere Aufgabe, Hausaufgabe auch als Gemeinde, wo sind wir relevant? Wo haben wir unseren Auftrag? Aber nicht nur halt eben als Gemeinde, sondern jeder Einzelne muss sich diese Frage stellen und sagen, Herr, wo hast du mich hingestellt? Wie kann ich diesen Platz ausfüllen? Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, du hast uns hier auf den Thomashof gestellt. Und wir wollen dir von ganzem Herzen nachfolgen. Du bist uns wichtig. wichtiger als alles andere. Und so wollen wir wirklich dieses auch in unserem Leben sichtbar machen für unsere Menschen, die in unserer Umgebung sind. Du bist für sie da. Wo sind wir für sie da? Herr, schenk du uns einmal wieder Weisheit, Kreativität, Freude, ja, zu gucken, wo wir mit unseren Gaben, mit dem, was du uns gegeben hast, und das ist so unterschiedlich, wie wir sind, diese Stelle ausfüllen können. Ich danke dir dafür. Amen.